Ja, guten Tag, Herr Lux, Frau Reznikow, wie Sie ja erwarten am Telefon. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Im Moment gibt es ja so eine Zweispaltung in der Gesellschaft. Die einen haben plötzlich ganz viel Zeit, mit der sie manchmal sehr viel anfangen können, sehr wenig. Wahrscheinlich gehören Sie eher zu denen, die gerade besonders wenig Zeit haben. Gehe ich da richtig?
Also ich persönlich habe gerade besonders wenig Zeit. Seit dem 10. März, wo das Ganze sich so andeutete, bis heute sind ja mittlerweile 5 Wochen vergangen und die haben sich bis Ostern zumindest angefühlt wie Waschmaschine im Schleudergang und das dauernd.
Ja, was ist denn Ihre Hauptbeschäftigung, insofern Sie das sagen können oder dürfen, weil wahrscheinlich sehr viel einfach versucht wird, ausprobiert, besprochen wird, nehme ich an. Ja, da stellt sich ja überhaupt im Moment grundsätzlich die Frage, jetzt doch auch langsam ein bisschen lauter werdend in den größeren Medien, inwieweit es sein kann, dass in unserer Gesellschaft, und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern weltweit, plötzlich die Kunst oder Kultur vielleicht so eine Behelfsfunktion hat, digitaler Natur, aber ansonsten so, man hat den Eindruck, ein bisschen an letzter Stelle kommt. Also ich habe vorhin ganz kurz mal eingeschaltet in die Live-Pressekonferenz mit Frau Merkel insbesondere, wo eigentlich die Kunst, ich glaube, einmal wurde kurz nur das Wort erwähnt, aber ansonsten kam es gar nicht vor. Wie sehen Sie das oder schätzen Sie das anders ein?
Nein, ich schätze das genauso ein, wobei ich so bis ja, vor 10 Tagen ungefähr dafür tiefes Verständnis habe, weil wenn eine Gesellschaft oder wenn die Gesellschaften auf dem gesamten Globus derartig existenziell bedroht sind, dass man dann sich nicht einzelnen Bereichen jetzt so widmen kann, das kann ich schon verstehen. Jetzt ist die Situation aber ein bisschen anders. Jetzt würde man sich schon sehr wünschen, dass mit einer gewissen Achtsamkeit und Sorgsamkeit auch auf die Spezifika verschiedenster Berufsgruppen und Inhalte reagiert wird und nicht nur die Frage, wann gehen die ersten Autos wieder vom Band. Das würden wir uns jetzt schon wünschen und wenn da nach wie vor die derzeitige Zurückhaltung bei der Politik bleibt, dann müssen wir uns irgendwie mal vielleicht selber zu Wort melden, ohne jetzt, wie Angela Merkel sich schon beschwert hat, zu sagen, jetzt schreien alle hier. Also wir schreien jetzt nicht hier, wir sind geduldig und alles Mögliche, nur irgendwann brauchen wir auch eine Perspektive fürs Handeln und die gibt es halt momentan nicht.
Ja, ich finde besonders interessant, dass in der aktuellen Situation, das betrifft nicht nur Künstler oder Kulturschaffende, sondern definitiv wirklich alle Menschen, aber vielleicht diejenigen, die sich so und so mit Grundfragen besonders beschäftigen, in einer besonderen Tiefe auch noch. Ich meine, die Frage stellt sich ja jetzt gerade, was für eine Relevanz, das ist ein Begriff, den hat Amelie Deuffler hat im Gespräch mit mir aufgeworfen, also den Begriff Relevanz. Was macht Kunst? Was für eine Aufgabe hat Kunst Kunst eigentlich so in der Tiefe? Ich meine, wir sind ans Theatergeschehen gewöhnt, also gerade die großen Theater in Hamburg kennen wir alle und so weiter und lieben wir alle und das vermisst man, das ist ja klar. Aber die Frage stellt sich ja dann auch im Verhältnis zu den ganzen virtuellen Möglichkeiten, die viele ja jetzt im Moment auch begrüßen, manche schon wieder fast ein bisschen zu viel finden oder ich höre von vielen, die sagen, ja, aber ich gucke eigentlich lieber eine Serie an als eine Aufzeichnung von einem Theater, das muss man live sehen, so. Also wie sieht sich das für Sie an, beziehungsweise Ihre ganzen Mitarbeiterinnen, die Künstler und so weiter, führen Sie da Gespräche drüber?
Ja, also ist völlig klar, dass Theater hat sozusagen zwei Stärken und das sind zugleich seine größten Schwächen. Die eine große Stärke ist, wir eignen uns live für ein anwesendes Publikum und nicht digital oder virtuell. Und die zweite Schwäche oder Stärke ist die, dass auf der Bühne real zwischen Menschen etwas ausagiert wird. Und ich glaube in keiner Weise, dass die derzeitigen Vorgänge und auch nicht die momentane, sagen wir mal, Hintenanstellung seitens der Politik bezogen auf die Kultur uns schaden wird. Das glaube ich überhaupt nicht, weil letztendlich die Qualität von Theatern, von Oper, von Konzert, das heute schon mal gesagt, also wenn es den Menschen schlecht geht, was tun sie? Sie singen oder sie lassen sich Lieder vorsingen. Beziehungsweise sie erzählen sich Geschichten oder sie lassen sich Geschichten erzählen. Und wenn das zeichnet uns als soziale Wesen aus. Und in dem Moment, wo das über einen längeren Zeitraum einfach gar nicht mehr möglich ist, da wehrt sich der Mensch. Er braucht das, sonst verstummt er und verröchelt so irgendwie in sich selbst. Es gibt ja jetzt immer diesen Begriff der Herdenimmunität. Das mag man skurril finden oder virologisch richtig formuliert, aber es verweist auf jeden Fall darauf, dass die Gattung Mensch ja eine Herde ist, ja, oder wir würden sagen, von sozialem Tun abhängt. Und dafür stehen Theater, nicht als einzige, aber dafür stehen Theater. Und ich glaube, dass das ein ununterdrückbarer Motor für eine Gesellschaft ist. Und insofern ist mir gar nicht so bange, dass es uns, dass wir irgendwie anschließend jetzt nur noch marginalisiert werden, sondern es ist eher die Frage, wie wir die Zeit jetzt noch überleben können.
Wie sehen dann da konkret im Moment die Überlegungen oder Ansätze bei Ihnen im Haus aus?
Ja, es gibt zwei Themen. Das eine Thema ist, wann können wir unter welchen Bedingungen wieder Theater spielen vor Publikum? Das ist ja derzeit eine offene Frage. Trotzdem muss man mit Hypothesen arbeiten und meine Hypothese ist, dass wir nach dem Sommer wieder Theater spielen, dass wir aber nicht so Theater spielen können und dürfen, wie wir das vorher gemacht haben, sondern dass vermutlich bezogen auf das Publikum diese Abstandsregelungen einzuhalten sind. Das heißt, zynisch gesagt, wir sind dann wahrscheinlich immer ausverkauft. Aber was für eine Art von Gemeinschaftserlebnis das dann ist, das wage ich auch nicht vorherzusagen, das muss man sehen. Und der zweite Punkt ist der Proben, beziehungsweise wie spielen denn dann Schauspieler auf der Bühne? Müssen die auch jeweils 2 Meter, 3 Meter, 5 Meter voneinander entfernt sein und dürfen sich auch nicht bewegen und so weiter oder spielen mit Mundschutz? Da sind so Dinge, die ich in der Tat dann problematisch finde und wo ich hoffe, dass wir Regelungen finden, die gerade von mir skizzierten Szenarien überflüssig machen. Aber das weiß ich nicht.
Ich finde es eigentlich ganz spannend, sich vorzustellen, wie das gehen kann mit eigentlich Unvorstellbarem, was Sie ja gerade beschrieben haben auf der Bühne. Also es ist ja eine Körperkunst, wo die Berührung eigentlich definitiv dazugehört. Aber wenn man unter Bedingungen, die man nicht diskutieren kann. Die Frage ist, ob man sie vielleicht doch in einem kleineren Rahmen diskutieren wird können zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist aber eine Frage, die natürlich von oben mitbestimmt werden muss. Aber gehen wir mal davon aus, diese Abstandsbestimmungen bleiben, dann ist es ja eigentlich auch ganz spannend zu sagen, wie wäre das, wenn man sich positiv damit auseinandersetzt und guckt, was für eine Form von Theater kann man denn so schaffen? Also nicht sagen, wir machen die gleiche Art von Inszenierung unter Theater wie vorher, jetzt nur mit veränderten Voraussetzungen oder Vorzeichen, sondern wir versuchen damit irgendwie was Neues zu schaffen, also da kreativ zu werden, um dieses blöde Wort in den Mund zu nehmen.
Ja, stimme ich Ihnen absolut zu. Also Theater und Kunst überhaupt sind ja immer erfinderisch in der Krise. Also wir überleben irgendwie dann doch immer. Und insofern ja. Ich glaube, also wenn sozusagen aus diesen Verordnungen und aus der gegenwärtigen Lage was künstlerisch tatsächlich Produktives entsteht, dann wäre es ja wunderbar. Die Gefahr ist natürlich, dass wir irgendwie zu so einem 50er Jahre Stehtheater zurückkehren, das auch kein Mensch mehr sehen will. Aber vielleicht ist das auch falsch. Also vielleicht entstehen wunderbare neue Sachen. Das kann ich überhaupt nicht ausschließen.
Wie ist es denn im Moment bei Ihnen im Haus unter Regisseurinnen, die ja vor allem dann auch mit solchen konzeptionellen Fragen betraut sind? Gibt es da überhaupt schon ein Nachdenken darüber oder ist es erstmal noch mehr ein Abwarten?
Es ist beides. Also, und es hängt auch jeweils von den handelnden Regisseuren ab, es hängt auch von den handelnden Schauspielern ab, es hängt aber auch von den Stoffen ab. Es gibt Stoffe, wo man sich solche anderen ästhetischen Umsetzungen eher vorstellen kann, und es gibt Stoffe, wo man sie sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wo man sagt, nein, bevor ich die mögliche Inszenierung derartig beschädige, da bringe ich sie lieber gar nicht raus, als so verkrüppelt. Es gibt andere, die sagen, ich hänge sowieso mehr der Idee des Fragments an, als der ästhetisch formvollendeten Vollständigkeit. Also das ist ganz individuell unterschiedlich. Nur, es ist halt jetzt, und das macht die Sache kompliziert, und das ist auch ehrlich gesagt nicht mehr lange durchzuhalten. Es gibt jetzt bei den Künstlern eine doppelte Unsicherheit. Die eine ist die, ich arbeite hier, aber ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt jemals gezeigt werden wird. Und die zweite ist, nach welchen Verkehrsregeln benehme ich mich denn auf der Bühne? Das hat ja Folgen für das künstlerische Projekt. Und beides ist dann zusammengenommen mit den ja auch persönlichen und privaten Sorgen, die auch jetzt jeder hat, ist natürlich eine sehr, sehr große Beanspruchung.
Wie schaffen Sie es denn, Ihre Künstlerin eben in diesem Sinne zu betreuen? Weil ich habe viele Echos jetzt nicht speziell vom Thalia-Theater, sondern von anderen Theatern, natürlich auch, darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen, Freien, die keine Festanstellung haben, die eben im Moment ganz große Mühe haben, damit klarzukommen nach einem Monat, wo man vielleicht sich mal hat ausruhen können und so seine Freiheit genießen. Das ist eine Sache, aber dann plötzlich tatsächlich vor Monaten quasi ohne Arbeit oder ohne oder vielleicht mit Arbeit, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, wo gar nicht klar ist, ob das überhaupt irgendwo ein echtes Ziel ist. Also wie geht man da in einem Theater, Sie sind ja der Intendant, um da so Sorge zu tragen dafür, also die Menschen bei Ihnen im Haus auch so ja, mit zu begleiten, zu betreuen?
Naja, das eine ist wirklich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich versuche wirklich mit möglichst vielen im Kontakt zu sein, immer wieder regelmäßig, dass es dann trotzdem für den Einzelnen zu wenig ist. Das liegt in der Natur der Sache, aber ich bemühe mich jedenfalls darum. Rein ökonomisch geht es natürlich dann unseren Leuten besser als den Freien, weil sie in einem ungekündigten, dauerhaften Arbeitsverhältnis, also als Angestellte letztendlich tätig sind. Das erweist sich, da sind ja Künstler nicht immer glücklich drüber, wenn sie Angestellte sind, aber das erweist sich jetzt natürlich als sehr gut für jeden Einzelnen. Das heißt, die existenzielle Sorge, die unmittelbare, die manche Freie haben, haben unsere nicht. Aber trotzdem ist es so, ein Schauspieler lebt davon, dass er probt und spielt. Das ist der ganze Grund seiner Existenz. Und wenn jemand Pianist ist und das Klavier steht da, aber es ist abgeschlossen und er darf es nicht spielen, dann macht das was mit dem Künstler. Und zwar nichts Gutes.
Ja, ja. Es sei denn, es wird wirklich betreut, deswegen insistiere ich mit der Frage ein bisschen so, dass es vielleicht eine Gelegenheit gibt, auch, also aus der Not geboren natürlich, zu einer Vertiefung, die auch menschlicher oder vielleicht sogar spiritueller Natur sein kann, weil diese ganze Krise im Moment stellt uns alle ja verstärkt, auch wenn das eigentlich so in den Hintergrund gedrängt wird, immer wieder vor so Grundfragen des Menschseins, ja, notabene den Tod.
Absolut, also das glaube ich auch, also dass die Ernsthaftigkeit des eigenen Tuns stärker befragt wird. Auch allerdings, dass wahrscheinlich ich weiß ja nicht, wie Ihnen das geht, mir geht es so, wenn ich jetzt so Menschen treffe, es ist plötzlich ein anderer Umgangston, es ist irgendwie, man ist irgendwie höflicher und man freut sich auch mehr, wenn man trifft und sowas.
Ja.
Also sozusagen die Qualität der sozialen Begegnung oder die Sensibilität dazu Gemeinschaft. Das spüre ich persönlich das erste Mal in meinem ganzen Leben. Also dass sie nicht theoretisch bleibt, sondern dass die ganz praktisch ist. Dass ich sage, ja Mensch, wie gehen denn in Brasilien damit um und wie groß sind die Ängste und Nöte in Afrika und was ist mit den Chinesen und so weiter. Dass man sich oder wie toll ist das, dass sie in Moskau von den Balkonen herab Klavierkonzerte geben, dass man sich wirklich als Teil von so einer Weltgemeinschaft fühlt. Das finde ich schon bemerkenswert. Also es ist auch ein bisschen antinarzistisch, Gott sei Dank.
Ja, das geht ja auch in die Richtung von Grundüberlegungen, dass kluge Menschen, ich schätze sie mal so ein, oft jetzt sagen, ja, es geht ja nun gar nicht darum oder es sollte nicht darum gehen, schnellstmöglich wieder zurückzukommen zu etwas, was wir mal hatten und jetzt bedauern, sondern dass diese Krise im Moment, egal ob sie jetzt durch Corona, also einen sogenannten Virus, ist ja auch merkwürdig, dieses Element, was ist eigentlich ein Virus? Also es ist ein biologischer Virus, es gibt ja auch andere Arten von Viren, politische Viren und alles Mögliche. Aber dieser Virus oder dieses Virus hat uns komplett angehalten und dazu gezwungen, mal runterzufahren und runterzukommen und genauer hinzugucken und so weiter. Und dass es ja eigentlich gar nicht begehrenswert ist, einfach nur zurückzukommen, sondern definitiv das als Chance wahrzunehmen, was zu verändern. Und das betrifft ja, wie Sie auch sagen, die gesamte Weltgemeinschaft und innerhalb dessen natürlich auch die künstlerischen Zusammenhänge.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich neige jetzt nicht dazu, katastrophalen Ereignissen, und das ist ein solches, nachträglich jetzt noch einen theologischen Sinn zu unterlegen, aber Sie haben trotzdem vollkommen recht, dass solch ein Wandel immer auch eine Chance ist, und zwar eine Chance, ich sag mal, diese grassierenden Nationalismen endlich mal hinter sich zu lassen, eine Chance zu akzeptieren und vielleicht auch sogar freudig zu akzeptieren, dass wir in einer globalen Weltgemeinschaft leben, Toleranz und Interesse für andere Nationen, Völker und Traditionen aufzubauen. Die Frage, wie gehen wir sozial miteinander um? Klammer auf, wie schlecht sind wir oft sozial miteinander umgegangen? Was ist die Qualität einer Begegnung? Was ist die Qualität eines Versammlungsortes? Wie wichtig ist es, dass wir uns gegenseitig Geschichten erzählen? Wie sehr haben wir auch ein Überangebot permanent wahrgenommen und hatten Terminkalender, die eigentlich eine Zumutung sind? Was macht dieses Cocooning mit uns im familiären Kontext? Welche Sorgsamkeit ist da? Wie richtig ist es vielleicht auch mal, sich privat zurückzuziehen? Vielleicht sollte man sich das ab und zu mal erhalten, aber wie groß ist dann auch die Freude, sich wieder zu begegnen? Und letztendlich aber auch, welche Kunstformen entstehen denn daraus? Also vielleicht sind das ja interessante Formen, auf die wir sonst selber nicht gekommen wären, die plötzlich möglich sind und von denen wir jetzt auch während des Gesprächs gar nicht wissen, wie sie vielleicht im Herbst aussehen werden, aber wo die Künstler uns mit ihrer Kreativität beglücken und einen Ausdruck für etwas finden, was wir nicht wussten. Es ist auch die Frage, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Social Media und mit den Medien überhaupt, weil, also zumindest ich erlebe das so, dass die latente Tendenz der Medien gewissermaßen zu dem jeweiligen Hauptthema Nachrichten bis zum Überdruss zu produzieren, die dann nicht mehr informativ sind, sondern manipulativ und kampagnenartig, dass man das vielleicht auch nicht mehr will, dass bestimmte Themen, die weggespült werden, lassen wir uns das gefallen, dass die weggespült werden, dass die Flüchtlinge in Lesbos sitzen und denen es wirklich tausendmal dreckiger geht als uns oder denen in Syrien. Was ist mit der Klimafrage? Für mich gibt es irgendwie einen indirekten Zusammenhang tatsächlich, also über Bande natürlich, zwischen dieser Coronavirus-Geschichte und dem Klimathema. Also wie gehen wir mit der Natur, die uns anvertraut worden ist, so um, dass sie nicht brutal zurückschlägt? Also Sie sehen, es sind unendlich viele Themen, die man besprechen kann und wo vielleicht die Sensibilität gewachsen ist. Meine Tochter, wenn ich das mal sagen darf, die ist 20 und die sagt, ja Papa, Generationsvertrag. Wir nehmen jetzt auf euch Rücksicht, auf euch, die Alten, die Älteren. Wir hatten vorher die Klimadebatte, da haben wir uns gewünscht, dass ihr auf uns Rücksicht nehmt. Dass wir das jetzt tun, das werden wir später von euch einklagen. Das erwarten wir.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch so typisch egoistisch menschlich, mein fürs menschliche Ego, dass erst dann was passiert, oft wenn man selbst sich betroffen fühlt, unmittelbar oder es auch wirklich am eigenen Leibe quasi spürt. Dann passiert was, aber. Na, genau. Das bringt mich auch nochmal zur Frage. Sie haben ja auch, also Stavir nimmt einen Teil an dieser Leave No One Behind-Kampagne, falls man es so nennen kann, Bewegung, die eben gerade in diesem Sinne ja auch zu verstehen ist, dass dieses universelle Vernetztsein klimatisch, menschheitlich, wirtschaftlich, also wirklich auf allen Ebenen, das meint ja gerade auch oder betrifft ja also gerade auch diese ganze Klimadebatte. Klima ist ja nicht nur Klima im wortwörtlichen Sinne, sondern es zeigt so diesen globalen ökologischen Zusammenhang auf absolut allen Ebenen. Wie gehen Sie denn da praktisch oder konkret vor? Oder gibt es da also im Moment tatsächlich auch eine Aktion oder Aktionismen, die vom Thalia ausgehen?
In welche Richtung jetzt?
Richtung Leave No One Behind. Also es betraf ja jetzt hauptsächlich die Flüchtlinge, die jetzt im Moment völlig hinüberfallen.
Ja. Ne? Naja, also wir haben ja immer sehr, sehr viel gemacht mit den Flüchtlingen. Schon 2015 in der St. Pauli-Kirche und so weiter und so weiter. Es gibt ja bis heute bei uns die Embassy of Hope, die sich regelmäßig trifft, beziehungsweise man muss leider sagen, getroffen hat,
ja.
Weil auch das ist jetzt nicht möglich. Also momentan akut stecke ich wirklich noch in dem Krisenbewältigungsmodus, aber das sind Fragen, die jetzt sehr schnell wieder hochkommen. Was wir gemacht haben, ist jetzt nur auf der allerkleinsten Ebene. Wir haben mit Künstlern aus Namibia ja hier ein Projekt gemacht und denen entfallen jetzt auch Vorstellungen und Gelder, auf die sie angewiesen sind. Und da sind wir sozusagen in Vorleistung gegangen und das Ensemble hat gesammelt. Und diese Beschäftigung mit den Flüchtlingen, die wird sich sehr schnell, übrigens auch mit der Klimafrage, jetzt in den nächsten Wochen wieder nach vorne schieben, ganz sicher.
Ja, das ist gut zu wissen. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ich würde vielleicht zum Schluss jetzt langsam, unsere halbe Stunde ist bald vorbei, nochmal überhaupt nach Zusammenarbeit mit anderen Theatern in Hamburg oder darüber hinaus fragen wollen. Weil das scheint mir eigentlich ganz wichtig zu sein, mal auch aus diesem ja doch vorhandenen Konkurrenzmodus, der ist ja immer da. Also auch diesem schnellen eine Inszenierung nach der anderen, die wird besprochen und sind die Seele voll bei den einen, bei den anderen nicht. Ich meine, das ist jetzt gar nicht auf Hamburg bezogen, sondern allgemein. Gibt es denn im Moment da auch eine Beobachtung verstärkter Zusammenarbeit oder zumindest eines gemeinsamen Nachdenkens?
Ja, das gibt es. Also ich habe selten öfter mit Amelie Deufelhardt und Karin Bayer telefoniert als in den ganzen letzten Wochen. Es gibt auf der Ebene der Geschäftsführer auch permanente Beratungssituationen. Wir haben gerade vor einer Stunde so eine Art runden Tisch, also ja, oder wie soll man das nennen, also virtuellen runden Tisch,
ja,
gehabt als Telefonkonferenz mit Carsten Broster und den Musik- und Theaterveranstaltern, wo wir uns abgestimmt haben und wo wir auch versuchen wollen, gemeinsam gegenüber Behörden zu agieren und auch gemeinsam zu sagen, wann öffnet man wie. Also das finde ich ist zum Beispiel auch eine positive Begleiterscheinung, wobei meine Kooperationsbereitschaft eigentlich immer auch existiert hat. Also wir haben mit Kamp Nagel ja schon sehr, sehr viel gemacht und wir haben auch mit Norbert Aust viel gemacht, mit Isabella Werteschütter. Also das ist nicht irgendwie komplett neu. Also kurz und gut, Zusammenarbeit ist gut. Und ja, falls dieser Coronavirus die Solidarität insgesamt stärkt, dann sollte es auch die Solidarität zwischen den Kulturinstitutionen stärken. Absolut.
Gilt das auch für freie Künstlerinnen in Hamburg, also mit denen Sie irgendwo natürlich auch über den Theaterbereich zu tun hatten? Oder betrifft das nur die Institutionen?
Nee, das betrifft auch die Freien, aber bei den Freien muss man dann stärker differenzieren, weil der Begriff der Freien, der ist problematisch. Es gibt ja die freien Künstlerinitiativen, also wo eine Gruppe sagt, wir sind wir und wir entwickeln ein künstlerisches Projekt, das würden wir gerne zeigen. Das sind die Art von Freien, mit denen wir wenig zu tun haben, weil wir einfach unser eigenes Ensemble haben. Das ist dann eher Lichthoftheater oder das ist auch manchmal Kampnagel und so, die mit denen verbunden sind. Und bei uns sind die Freien ja eher frei beschäftigt. freibeschäftigte Musiker, freibeschäftigte Bühnenbildner, freibeschäftigte Turnleute oder freiberuflich tätige Schauspieler. Also man muss das bei den Freien in sich nochmal differenzieren. Und mit der reinen freien Szene, die Sie jetzt möglicherweise meinen, haben wir tatsächlich eher weniger zu tun. Das liegt aber einfach daran, weil unser Auftrag ja ein anderer ist, dass wir mit unserem Ensemble eben die Theater bespielen und nicht mit den freien Truppen Hamburgs beispielsweise. Es ist eher so, dass wir haben ja so eine internationale Linie, wo wir internationale Gastspiele zeigen, dass wir mit diesen freien Leuten, mit denen wir eine Arbeitsbeziehung haben, sind wir natürlich im engen Kontakt, weil da ist auch alles Mögliche sozusagen weggeflogen und die Frage ist, ob und wann wir das nachholen können, weil meine Prognose ist ehrlich gesagt die, dass frei hin oder frei her oder auch vogelfrei ist vielleicht der bessere Begriff in dem Zusammenhang mittlerweile leider, dass weltweit, nicht nur jetzt hier in Deutschland, die freien Künstler derart unter Druck kommen, dass viele, viele freie Truppen, sei es aus Südafrika, Südamerika, auch Nordamerika, Australien und so weiter, Afrika, Südafrika, überhaupt nicht die Überlebenskraft haben. Also da müssen wir uns auch irgendwas überlegen.
Ja, es ist wichtig, das im Bewusstsein zu behalten und nicht zu vergessen, währenddessen man sich erstmal um den eigenen Umkreis kümmert. Ich glaube, das ist im Moment was sehr Wichtiges auf absolut allen Ebenen.
Ja, man muss einfach wissen, dass Europa ist die Hauptabspielstätte, um es so prosaisch auszudrücken, für die Künstler aus dem gesamten internationalen Raum in der Welt.
Ja.
Muss man wissen. Und wenn wir als Markt wegbrechen, dann gibt es sie nicht mehr.
Also noch ein Grund mehr, wirklich dran zu bleiben, auf jeden Fall.
Ja.
Und inventiv zu werden. Aber ich glaube, dass die Kunst das ja gerade als Energie in sich trägt. Also gerade was Notzeiten angeht, oft sind ja in Notzeiten die allerbesten Kunstwerke, welcher Art auch immer, entstanden. Und das hoffen wir in dem Falle auch.
Darauf hoffen wir auch.
Ja, Herr Lux, ich bedanke mich. Sollten Sie noch irgendwo ein Schlusswort oder etwas haben, was ich vergessen habe zu fragen, was Ihnen wichtig ist, laut im Radio zu sagen, dann haben Sie jetzt noch die Gelegenheit dazu.
Ich wünsche mir, dass die Kultur sehr schnell wieder Lebenszeichen senden kann, weil die Welt und die Gesellschaft braucht solche Lebenszeichen. Und ich wünsche mir zugleich, dass die politischen Entscheidungsträger uns auch ein Lebenszeichen senden, indem sie ausdrücken, dass sie uns brauchen.
Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute